Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IFZ Talking Finance, dem Podcast des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. Heute freuen wir uns besonders, Jessica List bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Chief Corporate Officer der SMG Swiss Marketplace Group und Mitglied des Executive Leadership Teams. In ihrer Rolle verantwortet sie zentrale Corporate-Themen und war maßgeblich in die Vorbereitung und Umsetzung des Börsengangs der SMG eingebunden. Die SMG ist eines der führenden digitalen Plattformunternehmen der Schweiz und vereint bekannte Marktplätze in den Bereichen Immobilien, Fahrzeuge und General Marketplace, wie zum Beispiel Homegate, ImmoScout oder Ricardo unter einem Dach. Gemeinsam mit Jessica List sprechen wir über den Börsengang der SMG, über die Transaktion selbst, über Projektorganisation, Pricing, die Entwicklung und Verankerung der Equity Story sowie über zentrale Learnings aus dem Bereich Investor Relations. Zum Abschluss werfen wir einen Blick darauf, was sich nach dem Listing im Unternehmensalltag verändert hat, von Governance über Reporting bis hin zum neuen Rhythmus, der vom Kapitalmarkt vorgegeben wird. Also schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei IFZ Talking Finance und eben herzlich willkommen zu dieser Folge, Jessica.
Hi Thomas, ganz vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein heute.
Ja, und wir starten gerade mit dem ersten Punkt. Alle wollen selbstverständlich wissen, ja, wer ist Jessica List, Chief Corporate Officer dieser SMG Swiss Marketplace Group und Mitglied des Executive Leadership Teams. Was ist dein beruflicher Hintergrund? Kannst du uns da bitte ein paar Punkte nennen?
Sehr gerne. Also ich habe vor schockierender Weise ziemlich genau 20 Jahren meine Karriere begonnen, damals im Investment Banking, M&A, Equity Capital Markets Advisory, und war dann 10 Jahre in ganz unterschiedlichen Rollen beim Medienkonzern Ringier tätig, unter anderem als CFO für das Geschäft, damals noch in Afrika und Asien, und zuletzt als Head of M&A und Strategic Projects. Und deswegen mache ich eigentlich auch immer so den gleichen Witz, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Ich sage immer gerne, ich bin schon seit 10 Jahre vor der Gründung der SMG eigentlich beim Unternehmen, weil in meiner Funktion bei Ringier damals als Head M&A haben wir immer wieder versucht, diese JV-Transaktion, mit der die SMG damals entstanden ist in 2021, die quasi umzusetzen. Irgendwann ist uns das dann tatsächlich gelungen und so bin ich zur SMG gekommen. Ursprünglich mit der Idee, einfach die Post-Merger-Integration zu leiten, und seither gibt es sehr viele spannende Dinge bei uns zu tun. Den IPO hattest du ja schon erwähnt.
Ja, tönt sehr spannend. Also Post-Merger Integration, ein extrem wichtiges Thema, dass es funktioniert, und daraus ist dann eigentlich dann der Börsengang entstanden, so wie das tönt.
Genau, das war bei uns vielleicht das spezielle Setup. Bei uns war eigentlich die Katze schon aus dem Sack mit Gründung des Joint Ventures, hatte man schon angekündigt, dass das Ziel dann irgendwann mal sei, dass diese Firma an die Börse geht, und so hatten wir auch genug Zeit, um das eigentlich von Anfang an mitzudenken.
Ringier als Haupt- oder einer der Hauptaktionäre oder beim Börsengang, da hattest du natürlich schon die richtige Perspektive und die Eigentümerschaft im Vordergrund.
Ganz genau, ja.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für diese Kurzvorstellung. Wir kommen gerne jetzt eben noch etwas näher zu dieser Swiss Marketplace Group. Vielleicht kannst du mündlich etwas noch erklären, was das Board ist. Wir haben schon 2, 3 Punkte genannt. Eben Homegate kennen viele, ImmoScout ist sehr bekannt, Ricardo sowieso, habe ich auch jüngste Sachen schon ersteigert.
Sehr gut.
Und du hast gesagt, eben, es hat ein Joint Venture gegeben. Vielleicht kannst du da noch etwas mehr zum jetzigen Gebilde eigentlich dieser Swiss Marketplace Group sagen.
Ja, unbedingt. Also SMG sagt noch nicht so vielen Leuten etwas tatsächlich, aber für Schweizer oder Leute, die in der Schweiz wohnen und halt eben schon mal ein Auto, eine Wohnung gesucht haben etc., da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass sie das mit einem von unseren Marktplätzen gemacht haben. Und wie gesagt, die Firma relativ jung, also Ende 2021 wurde dieses Joint Venture gegründet, aber die Brands, die schauen halt teilweise dann auch wirklich sehr, sehr lange, über 25 Jahre teilweise, Historie zurück. Also das sind richtige digitale Pioniere eigentlich in der Schweiz und haben auch extreme Markenbekanntheiten. Also Ricardo, was du erwähnt hast, fast 97%, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich safe to say, jeder Schweizer kennt und mag diese Brands und benutzt die. Wir haben auch über 50 Minuten pro Monat, das ist vielleicht noch eine interessante Zahl, die der durchschnittliche Schweizer auf unseren Plattformen verbringt. Das soll so ein bisschen illustrieren, oder wie enorm wirklich auch die Reichweite von diesen Marktplätzen ist.
Genau, also ist mir exakt gleich ergangen, oder? Als ich gehört habe, es gibt jetzt ein IPO, Swiss Marketplace Group, musste man sich schon zuerst mal informieren, ja, was ist da genau drin? Aber wie du sagst, Ricardo, kennen extrem viele, oder auch tutti.ch ist auch sehr bekannt, wo man recht unkompliziert mal einen Kindersitz verkaufen kann und so in diese Richtung geht das, dass das dann aber 50 Minuten pro Monat sind, ist wahrscheinlich ein bisschen personenabhängig. Natürlich gibt es da eine Streuung, nichtsdestotrotz kann ich da sehr gut nachfühlen, oder dass das digitale Pioniere sind und diese Plattformen auch wirklich entsprechend funktionieren, eine spannende Geschichte hinter sich haben, wie du erwähnt hast. Dann schlage ich vor, wir gehen jetzt etwas näher zum Börsengang, auf die eigentliche Transaktion. Vielleicht kannst du uns hier zur Kotierung, zu diesem Vorgehen noch den einen oder anderen Fakt mitteilen.
Ja, gerne. Also wir sind in Zürich an die Börse gegangen, an der SIX Swiss Exchange, weil wir eine Schweizer Digital-Story sind. Also die Diskussion war relativ kurz, ob das der richtige Listingplatz für uns sein sollte. Für uns passt das gut mit quasi 100% von unseren Umsätzen, die wir in der Schweiz erwirtschaften. Wir haben 20% plus Greenshoe, also diese Mehrzuteilungsoption, an die Börse gebracht. Das war ein sogenannter Secondary Deal, keine neuen Aktien geschaffen, sondern eben ein Teilverkauf durch die bestehenden Aktionäre, der stattgefunden hat im letzten September. Und damals, es war super erfolgreich, also wir waren mit rund 900 Millionen, das entspricht ungefähr einer Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden bei diesen 20%. Wir waren damals der größte europäische IPO des Jahres, wurden dann noch überholt quasi vor Jahresende, aber immerhin noch die größte Classifieds IPO-Transaktion seit 2015. Also wirklich extrem gefragt, hat wahnsinnig viel Interesse auch generiert von internationalen und nationalen Investoren und mehrfach überzeichnet dann, bevor wir an die Börse sind.
Also von dem her ein Erfolg. Ich glaube, wichtig zu sehen, dass bestehende Aktionäre ihre Aktien platziert haben. Es wurden nicht neue Aktien geschaffen. Das kann ja manchmal auch noch sehr viel Sinn machen mit den Wachstumsambitionen, die man hat, gerade neue Aktien also schaffen und ausgeben, damit Kapital ins Unternehmen fließt. Diese 900 Millionen, das ging dann sozusagen an die bisherigen bestehenden Aktionäre, oder?
Ganz genau. Das ist das Schöne an unserem Geschäftsmodell. Wir wachsen stark, generieren aber sehr, sehr hohe Cashflows. Also wir brauchen für unser Wachstum diese Finanzierung nicht und haben uns deswegen für diese Transaktionsstruktur entschieden.
Genau. Ansonsten, wenn man jetzt AI-Investitionen tätigen müsste oder so, dann hätte man sehr wahrscheinlich eben den anderen Weg mit der Schaffung neuer Aktien gewählt. Und dementsprechend kommt das, wie du sagst, auch auf diese Cashflow-Stärke drauf an, und wenn das Kerngeschäft dermaßen gut läuft, dann ist das natürlich sehr erfreulich. Ja.
Ja, absolut. Vielleicht auch noch eine spannende Sache bei unserem IPO. Wir hatten zwei sogenannte Cornerstone-Aktionäre dabei. Das waren BlackRock und Peakday. Die werden also dann auch genannt öffentlich. Die werden vorher abgeholt und eingebunden und die zeichnen sich auch bereit, quasi über diese ganze Preisspanne, die veröffentlicht wird, vor dem Bookbuilding in dieser Transaktion mitzutun. Unser IPO-Advisor hat das immer spaßhalber so den Leuten erklärt, dass diese zwei genau an Bord sind. Das sei quasi wie wenn Beyoncé und Taylor Swift an deinem Geburtstag singen. Also wirklich sehr, sehr hochkarätige Investoren, die wir hier dabei haben durften.
Gut, dann, wenn Sie das gehört hätten, hätten meine Mädchen, meine Töchter auch mitgemacht, wenn Taylor Swift auch dabei ist. Nein, Spaß, also BlackRock und Peakday. Das war sicherlich auch einer der Gründe, würdest du rückblickend sagen, dass das so ein Erfolg war. Oder wenn man bereits so etwas wie einen Stempel drauf hat und sagt, ja, die beiden sehr bekannten Häuser machen da auch mit, ist sicher ein gewisses Qualitätssiegel, kann ich mir vorstellen.
Ganz genau und vor allem wirklich auch quasi aus der nationalen Perspektive mit Peakday, aber dann auch aus der internationalen Perspektive mit BlackRock, das war genau der Vorteil von diesem Setup.
Gut, eben, wir haben jetzt gehört, sehr, sehr spannende Transaktion. Doch was brauchte es dazu? Du warst ja da absolut in diesem Projektmanagement eingebunden, nehme an, fast 24/7. Also wie sah das dieses Project Management Office aus, Unternehmensperspektive aus? Wie ist das so gelaufen?
Ja, also wie gesagt, unser Vorteil war wirklich, dass wir früh anfangen konnten, quasi diesen IPO mitzudenken. Also eigentlich ab Gründung des JVs konnten wir alles schon vorspuren. Themen, von denen wir wussten, dass es dann irgendwann, wenn wir an eine Kotierung denken, eben relevant wird. Und wir haben aber den Startschuss wirklich zu der intensiven Vorbereitung, also so im Sinne, jetzt geht's wirklich los, ungefähr ein Jahr vor Börsengang getroffen. Bei mir lag die gesamte Projektverantwortung für die Geschäftsleitung für das Projekt und ich habe dann ein Projektmanagement Office aufgesetzt unter der Leitung meines neuen Director Investor Relations. Und das hat wirklich alle Fäden zusammengehalten und koordiniert, weil es ist ein super spannendes, aber auch ein unglaublich komplexes Projekt gewesen. Also sehr viele verschiedene Workstreams und ganz viele Leute aus dem Unternehmen, aber auch unglaublich viele Professionals auf Seiten der Berater, Banken, Anwälte, Wirtschaftsprüfer etc., die hier mitgearbeitet haben. Wir haben mal gezählt, das waren eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt mehr als 150 Leute, die hier quasi mitgetan haben in dieser heißen Phase. Und wir hatten auch alle fast von unseren Central Teams involviert. Also man kann sich vorstellen, die Buchhaltung kümmert sich um die Aufbereitung der Zahlen, Controlling der Business Case. Das Strategieteam hat sehr stark das Thema Equity Story mit den Banken vorangetrieben. HR, ein neues Compensation Framework und. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viele Themen, die man vorbereiten und mitdenken musste.
Das tönt nach einer rechten Herkulesaufgabe, sich da vorzubereiten, die Workstreams mit den Meilensteinen zu steuern und dass man dann zum Punkt X auch wirklich vollständig bereit ist. Das tönt spannend. Das Project Management Office, eben du hast gesagt, da hast du sehr eng vor allem mit dem IR Investor Relations zusammengearbeitet. Oder wie kann man sich das personell noch im Detail vorstellen?
Genau, das ist ja eine Funktion, die hatten wir damals natürlich noch nicht. Die habe ich jetzt aufgebaut. Ich habe da eine neue Person eingestellt, bereits vor dem Börsengang, mit der Idee, dass diese Person wirklich Day-to-Day-Projektmanagement in der Vorbereitung machen würde und dann eigentlich nach dem Börsengang in diese IR-Rolle dann hineinwächst. Und das funktioniert bisher wirklich sehr, sehr gut.
Gut, ein wichtiger Aspekt bei einem Börsengang ist dann immer auch das Pricing. Wie kommt man schlussendlich zum richtigen Preis? Die bisherigen Eigentümer möchten verständlicherweise einen guten Verkaufspreis realisieren. Diejenigen, die neu einsteigen, haben ein eher gegenüberliegendes Interesse. Sie möchten eher weniger zahlen, weil sie ja auch nicht so genau wissen. Man hat zwar einen gewissen Track Record, logischerweise, aber man möchte eher etwas vorsichtiger sein, wenn man etwas kauft. Wie habt ihr den Ausgabepreis schlussendlich festgelegt? Wie ist das in diesem Fall gemacht worden?
Ja, also die Preisfindung in so einem IPO-Prozess beginnt extrem früh und man arbeitet sich eigentlich vor, von ganz vagen Indikationen in einer frühen Feedback-Phase zu dann wirklich konkreten Angeboten während des Bookbuildings. Und das endet dann am Schluss von einer Preisspanne beim Ausgabekurs. Und wir haben den Marketingprozess mit sogenannten Pre-Early-Look-Meetings gestartet. Da hatten wir noch nicht mal Banken mandatiert. Wir haben einfach erste Kennenlerngespräche mit nationalen und internationalen Investoren geführt. Und wir haben die um Feedback gebeten zu unserer Story. Wir haben sie gebeten, uns zu sagen, wie sie normalerweise solche Firmen bewerten, welche beispielsweise Multiples, welche vergleichbaren Unternehmen würden Sie heranziehen, um so eine Firma wie uns zu bewerten und haben da angefangen, so eine erste Meinung eigentlich zu bilden, wie der Markt auf uns schaut. Und im Verlauf von dieser IPO-Vorbereitung haben wir dann immer mehr konkretere Informationen teilen können. Und diese Indikationen wurden entsprechend dann auch immer wie handfester. Es beginnt sich dann so eine Art Wasserfall eigentlich abzuzeichnen. Also man sieht dann wirklich, zu welcher Bewertung sind die Investoren bereit, wie viele Aktien noch zu kaufen. Und dann geht das genau los, diese Kunst eigentlich des Pricings, bei der die Banken uns natürlich sehr geholfen haben, weil einerseits, wie du gesagt hast, der muss tief genug sein, damit man eine hohe Transaktionssicherheit auch hat. Man möchte auch ein ausgewogenes Aktionariat zusammenstellen. Also beispielsweise wird ja dann immer unterschieden in Long-Only-Investoren versus Hedgefonds. Uns war auch wichtig, dass wir viele Schweizer Investoren mitnehmen können als Schweizer Erfolgsgeschichte und so weiter und so fort. Und gleichzeitig muss der Preis natürlich auch hoch genug sein, damit eben die verkaufenden Aktionäre dann überhaupt bereit sind, so eine Transaktion zu machen. Und wir haben dann auf diesen unverbindlichen Preisindikationen eigentlich eine Preisspanne festgelegt. Das war bei uns damals 43 bis 46 Schweizer Franken pro Aktie. Das wird dann kommuniziert, der Prospekt veröffentlicht, die Bücher gehen auf und dann bekommt man eigentlich dann die wahren Angebote zu sehen und kann den finalen Preis festlegen.
Genau, also spannend, es ist wirklich eine Kunst, nicht zwingend eine exakte Wissenschaft, wie man das vielleicht sich denken könnte, oder wenn es jetzt genau eine sehr, sehr ähnliche Firma schon gäbe, die gelistet ist, dann könnte man die Multiples anschauen und das übertragen auf die Swiss Marketplace Group und hätte einen ziemlich genauen Preis. Aber so ist das, wie du sagst, Transaktionssicherheit, die Ausgewogenheit und eben auch die Interessen der verkaufenden Aktionäre zu berücksichtigen, ist es eine gewisse Gewichtungskunst, dass man dann am richtigen Ort landet. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch von 43 bis 46, wo war es ganz am Schluss?
Wir haben dann den IPO bei 46 gemacht, also wirklich am oberen Ende der Preisspanne, weil wir durch die ganze Preisspanne hinweg wirklich sehr, sehr viele Male überzeichnet waren nach dem Bookbuilding.
Das zeichnet dann eigentlich ein erfolgreiches IPO mal zu Beginn aus, und jetzt ist dann ein anderes Thema, wie sich es langfristig dann schlussendlich entwickelt, das wissen wir alle nicht und das wird dann erst auch noch die Zukunft zeigen. Aber ein wichtiger Aspekt, oder? Ich glaube, das zeigt auch die Glaubwürdigkeit der Equity Story, die sehr wichtig ist. Das führt mich jetzt zu meinem nächsten, sechsten Punkt. Wie habt ihr das verankert intern und wie hält man sie auch konsistent jetzt auch aus einer externen Perspektive, oder diese Equity Story?
Ja, also intern haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einmal unsere Investorenpräsentation, wie wir sie eben auf der Roadshow mehrmals rund um den Globus diesen Investoren gezeigt haben, auch unseren Mitarbeitern gepitcht. Das war noch eine interessante Übung, weil die Mitarbeiter, die kennen das ja alles, aber einmal wirklich das durch die Augen auch der Investoren anschauen zu können, auch nochmal so diese geballte Darstellung, wie attraktiv wirklich auch das eigene Unternehmen ist, das war eine super interessante Übung eigentlich für uns und kam auch extrem gut an. Und wenn es jetzt um extern geht, da haben wir wirklich auch mit Hilfe der Konsortialbanken unsere Geschichte niedergeschrieben quasi und haben dann auch im Verlauf von dieser Vorbereitung immer wieder Investoren getroffen. Die haben uns sehr hilfreiches Feedback dazu gegeben und so konnte man auch diese Story dann wirklich nachschärfen bis zum IPO.
Eben, da hast du es angesprochen, das sind dann diese Roadshows. Eigentlich sehr naheliegend, dass man das intern mal macht, oder sehr vernünftig, würde ich sagen, aber das machen wahrscheinlich nicht alle. Gibt Learnings für Externe, und da habt ihr, du hast gesagt, in einem Jahr vorher war es dann recht intensiv, die ganze Phase, habt ihr viele solche Investorentreffen gemacht mit diesen Konsortialbanken. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben mehrere Runden von diesen Meetings gemacht und wurde eigentlich auch hier oder von ganz High Level einmal die Firma vorstellen, wer sind wir, was machen wir, um was geht es hier grob, bis dann wirklich sehr konkrete Angaben zu uns, auch hier immer detaillierter über den Verlauf dieser Vorbereitung. Wir haben uns konzentriert, vor allem auf Zürich, auf London und New York, haben aber natürlich dann auch ganz viele, das geht ja heute sehr gut, virtuelle Meetings wahrnehmen können, um hier wirklich Investoren eigentlich aus der ganzen Welt auf diese Reise mitzunehmen.
Und das ist dann auch gelungen, eben diese Equity Story überzeugend rüberzubringen. Das hat man ja dann am Ergebnis vom IP und an dieser Überzeichnung schlussendlich dann ablesen können. Genau. Was waren dann die Learnings hinsichtlich Investor Relations? Das ist ja jetzt vielleicht nicht nur Roadshows, oder? Das geht ja noch, ist ja noch wesentlich weiter gefasst, was man machen muss oder machen sollte auch. Kannst du hier noch ein paar Einsichten teilen betreffend Investor Relations?
Absolut. Also wenn man sich die Aktienkursentwicklung bei uns seit IPO mal anschaut, dann wird schnell klar, dass wir über einen sehr wichtigen Punkt eigentlich von dieser Reise noch nicht gesprochen haben. Also wir haben nicht nur einen rekordverdächtigen IPO geschafft, wir haben wirklich auch seither eine der turbulentesten Aftermarket-Performances beobachten müssen. Also wir stehen heute bei ungefähr minus einem Drittel versus dem Kurs bei Börsengang. Das ist dramatisch. Man fragt sich da natürlich, was ist hier passiert? Und das ist eigentlich auch das größte Learning aus Sicht von uns als Management, respektive auch aus IR-Sicht. Also man kann manchmal alles richtig machen und sieht sich trotzdem einer sehr negativen Kursentwicklung eigentlich gegenüber. Stichwort auch hier AI-Scare-Trades, also wir sehen wirklich eine extrem große Verunsicherung im Markt, was die Zukunft von unserem Geschäftsmodell im Zusammenhang mit dieser Technologie dann auch bringen wird. Und entsprechend halten wir uns halt an das, was wir beeinflussen können, das ist die Performance im Business zu liefern, so wie wir das versprochen haben während der IPO-Phase. Und halt auch wirklich immer wieder ganz transparent sehr viel zu kommunizieren, dass die Investoren ein Gefühl dafür bekommen, was bei uns passiert, wie wir das vorantreiben. Weil gerade als Börsenneuling ohne Track Record ist das natürlich immer noch mal eine wichtigere Sache, die man tun muss.
Genau, eben auch bei euch das Thema AI, wie so an vielen Orten ganz, ganz wichtig. Dennoch glaube ich, ist es absolut vernünftig und sinnvoll, dass man die prognostizierten Ziele verfolgt und arbeitet und natürlich dann auch hoffentlich erreicht und abliefern kann, sage ich mal. Oder?
Ganz genau.
Was hat sich nach dem Listing im Alltag verändert? Ich habe mir hier ein paar Stichworte notiert. Governance, Reporting, einleiten habe ich schon diesen Rhythmus des Kapitalmarkts angesprochen. Kannst du dazu noch den einen oder anderen Punkt erwähnen, was sich wirklich geändert hat im Vergleich zu vorher?
Ja, gerne. Also wir haben, du sprichst Reporting an, viele neue Muskeln aufbauen müssen. Unsere Teams sind aktuell sehr beschäftigt damit. Reporting steht jetzt an zum ersten Mal, unsere Zahlen dann wirklich auch zu präsentieren, aber auch den ganzen umfassenden Report, Governance, Compensation, ESG etc., was wir natürlich vorher noch nie gemacht haben auf so einer engen Timeline. Also das ist ein Wahnsinnsjob, der da im Moment vorangetrieben wird. Und entsprechend gibt es hier einiges an neuen Muskeln, die wir aufbauen. Compliance ist auch so ein Thema. Wir haben natürlich neue Dinge zu beachten, auch unsere Mitarbeiter, wo wir jetzt laufen, schulen. Governance hat sich verändert. Das war vor dem IPO, als wir noch privat waren, natürlich sehr, sehr stark von den großen Aktionären im Verwaltungsrat getrieben. Heute haben wir eine Mehrheit unabhängige Mitglieder im Verwaltungsrat, also wirklich auch die Governance mit dem IPO nach Best Practice eigentlich aufgesetzt. Und wir haben auch sehr viel Positives, also wir bekommen sicher mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit. Wir finden das auch extrem wertvoll, den Austausch mit der Investoren-Community, da bekommt man sehr viel spannendes Feedback mit, auch sehr viel eigentlich Insights, was passiert in der Welt bei ähnlichen Firmen wie uns etc. Das hilft uns sehr und Wir haben auch ganz viele neue Möglichkeiten. Employer Branding ist sicher ein Thema für uns, aber auch Rewards. Also ich persönlich freue mich extrem. Wir werden jetzt im April zum ersten Mal die Gratifikation der Mitarbeiter dann in SMG-Aktien ausbezahlen können. Und so wird dann wirklich jeder Mitarbeiter auch zu einem SMG-Aktionär.
Ja, das ist neben der Sichtbarkeit für das Unternehmen, für eure Plattformen sozusagen der zweitgrößte, wichtigste Punkt, oder das sagen wir rein auch jetzt aus einer theoretischen Sicht, dass diese Mitarbeitergewinnung und auch Retention möglicherweise deutlich verbessert werden kann, oder wenn man ein gelistetes Unternehmen ist, ist das schon viel, viel einfacher, eben wie Employee Stock Option Programme oder einfach allgemein solche Entschädigungsprogramme aufzusetzen und umzusetzen. Das ist eine sehr spannende neue Möglichkeit.
Genau.
Gut, ja, eben auch Governance und was du sagst, sehr bildlich kann man sich gut vorstellen, dass es neue Muskeln braucht. Man muss sich anpassen und man ist dann auch deutlich schneller gefordert, die Abschlusszahlen und diese Reports zu erstellen und auch mehr Reports. Das ist dann auch immer wieder einer der Gründe, warum Firmen sagen, ja, wir möchten jetzt nicht mehr an der Börse sein, eher ein Going Private machen, wegen den regulatorischen Vorgaben. Du hast ESG, Compensation Reports, Governance angesprochen, oder ich glaube, dass ist schon eine große Hürde, aber wie gesagt, es ist machbar, oder?
Absolut. Nein, es macht Spaß. Es ist auch für die Organisation wieder etwas Neues zu lernen, für die einzelnen Mitarbeiter auch ein wirklich wunderbares Credential in ihren eigenen CVs. Also das ist ein tolles Projekt und ist weiterhin sehr spannend, weil wir hier noch einige Dinge haben, die wir eben ganz neu aufsetzen, neu andenken und wieder neue Herausforderungen.
Ja, also damit sind wir grundsätzlich bereits am Ende unseres Gesprächs angekommen. Es tönt faszinierend und an dieser Stelle auch von mir, liebe Jessica, nicht nur herzlichen Dank, sondern auch herzliche Gratulation zu dieser spannenden Transaktion, die ihr gemacht habt. Ebenso vielen Dank für das offene Gespräch, diese Einblicke, die wahrscheinlich auch für ganz viele andere Unternehmen sehr interessant sind, die sich das überlegen, so einen Schritt, damit man sich besser vorstellen kann, was da auf einem zukommen würde. Und eben, also nur besten Dank, dass du dein Wissen geteilt hast und auch diese Learnings, die sehr wertvoll sind. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und natürlich freuen wir uns dann auf die nächste Folge. Vielen Dank.